Und da sind wir wieder bei Links, Rechts, Mitte. Einen schönen guten Abend. Eine politische Idee, die Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Wie groß muss die Verzweiflung sein, dass die Kommunisten wieder zur Wahl gewinnen werden? Oder steht das KPÖ einfach nur für Wir sind anders? Warum gewinnen Linke und Rechte dazu, während die Mitte verliert? Und Klimaaktivisten blockieren unsere Städte. Diese Woche Berlin, nächste Woche ist einmal mehr Wien an der Reihe. Wie ernst sind die Forderungen der Aktivisten nach einem Systemwechsel? Darüber sprechen wir heute und das sind meine Gäste. Der Politikberater Heimo Leitbuschitz ist bei uns. Er freut sich über den Höhenflug der FPÖ. Für die Wahl in Salzburg hat er Marlene Swatzek beraten. Der Erfolg der Kommunisten macht ihm Sorgen. Er warnt, Sozialismus macht uns alle arm. Politkommentator Sebastian Born-Mehner ist zu Gast. Er sieht viel Platz für eine echte Linke in Österreich und meint, der Markt richtet sich gegen Mensch und Natur. Der Staat muss eingreifen. Ich freue mich auf Henrik M. Broder, Journalist, Kommentator und Buchautor aus Deutschland. Er beklagt, egal ob in Brüssel, Berlin oder Wien, die Politiker regieren abgehoben. Sie haben keine Ahnung von den echten Sorgen der Menschen. Und die Kommunikationsberaterin Christina Aumeier-Hayek ist bei uns. Für sie ist der Salzburger KPÖ-Plus-Chef Kai-Michael Dankl ein Shootingstar. Von ihm können die Traditionsparteien viel lernen, meint sie. Schönen guten Abend. Herr Leppenschitz, vor einer Woche hat Salzburg gewählt und die Freiheitlichen setzen an zum Sprung in die nächste Landesregierung. In der Dreierkoalition hat ja die SPÖ am Freitag eine Absage erteilt. Kommt Schwarz-Blau in Salzburg?
Wir wissen, dass wir nichts wissen, zumindest die Freiheitlichen in Salzburg. Das weiß, glaube ich, derzeit nur der Herr Landeshauptmann. Er hat eine, glaube ich, sehr clevere strategische Variante vorgeschlagen mit Schwarz, Rot und Blau, wissend, dass sich dann natürlich die Empörung nicht auf ihn fokussiert, sondern auf die Sozialdemokraten. Wie ernst das gemeint war, weiß keiner. Er hat jetzt den Sozialdemokraten bis Dienstag eine Nachfrist gegeben, die haben sie jetzt schon abgelehnt. Also man wird wohl sehen, er hat natürlich, Wilfried Haslauer hat einen sehr, sehr hohen Druck aus den Gemeinden von den Basisfunktionären der ÖVP, weil man wissen muss, dass die nächstes Jahr Gemeinderatswahlen haben und natürlich Angst davor haben, genauso wieder von den Freiheitlichen abgeräumt zu werden in den Gemeinden. Also gibt einen großen Druck. Die Frage ist, ob der Landeshauptmann dem nachgeht. Das werden wir am Dienstag sehen.
Jetzt wissen wir aber auch, dass Landeshauptmann Wilfried Haslauer wenig Sympathien für die FPÖ hat. Das hat er im Wahlkampf ja mehrfach gesagt. Und manche spekulieren da sogar mit einem Rücktritt, wenn es zu Schwarz-Blau kommt. Würde er damit sein Vermächtnis zerstören?
Naja, es ist die Frage schon. Also es gibt eine klare bürgerliche Mehrheit in Salzburg und es ist ja Koalition und keine Liebesbeziehung. Das funktioniert in Niederösterreich genauso, wo man sich, glaube ich, noch viel weniger mag in der Landesregierung. Man wird einfach sehen, man muss auch die persönlichen Befindlichkeiten einmal hintanstellen und schauen, was ist fürs Land zu machen. Also das haben auch die Freiheitlichen zum Beispiel gemacht und gesagt, ja, diese Idee mit der SPÖ kann man zumindest verhandeln. Es ist eine Möglichkeit und dann schaut man, was herauskommt, eine möglichst breite Koalition, um möglichst breite, große Probleme zu lösen. Weil Salzburg steht ja vor großen Problemen und die letzten Jahre ist kaum etwas passiert. Nicht umsonst haben Freiheitliche und Kommunisten so stark gewonnen. Die Menschen sind ja unzufrieden mit dem, was da ist und erwarten das, was man von der Politik erwarten muss, dass sie Dinge löst. Mhm. Sie können keine Wunder, aber man muss wenigstens versuchen und offensiv möglichst breit arbeiten, die Probleme zu lösen.
Sie haben im Wahlkampf in Salzburg Marlene Swatzek beraten. Die ist gerade im Kurzurlaub in Italien, erholt sich vom Wahlkampf. Und die kann eigentlich sich diesen Koalitionspoker, der da läuft, aus dem Liegestuhl anschauen, oder?
Das tut sie, glaube ich, gerade. Nein, also soweit ich weiß, ist sie ständig online und arbeitet auch. Also ist jemand, der auch nicht abspannen kann. Aber grundsätzlich, die Freiheitlichen wollen regieren. Sie sind der Meinung, sie können regieren, aber sie müssen nicht unbedingt. Also es ist im Gegensatz zur ÖVP, die ständig regieren muss, weil sie ihre Macht erhalten muss, weil sie ihre Bünde bedienen muss, weil sie ihre Gesellschaften verteilen muss, weil sie Personal versorgen muss, haben die Freiheitlichen diese Netzwerke ja nicht, die sie erhalten müssen, so wie auch die anderen Parteien in Salzburg. Also da geht es dann eher um Inhalte und man muss wirklich auch versuchen, die persönlichen Befindlichkeiten hintanzustellen. Es ist ja kein Kleinkindergarten, wo man irgendwie rumschreit, weil ein der eine nicht passt. Es gehört gelöst.
Mhm. Darf ich ganz kurz noch einhaken? Ich gebe dem Heimo Lepuschitz recht, dass die Freiheitlich natürlich nicht zu diesem massiven Druck haben, in die Koalition zu gehen. Aber es gab schon zwei zentrale Wahlmotive, warum in Salzburg FPÖ gewählt wurde. Das eine Wahlmotiv war, weil sich die Freiheitlichen Wähler eine Veränderung wünschen. Das heißt, der Druck auf eine Regierungsbeteiligung steigt, weil in wieder 5 Jahre Opposition bringt für die FPÖ-Wähler keine Veränderung. Und der zweite Punkt ist noch eine ganz große Wut, Enttäuschung und Frustration zum Thema Pandemie-Management. Mhm. Also der Druck auf die Freiheitlichen in die Regierung zu gehen ist schon da, auch wenn es jetzt noch nicht einen gesättelten Funktionärs- und Mitarbeiterapparat gibt, der versorgt werden wissen will. Der Druck ist schon auch da.
Absolut richtig, das stimmt ja, auch. Ja.
Jetzt wissen wir seit Freitag, diese Dreierkoalition, die wird es nicht geben. Herr Bornmehner, Sie waren mal SPÖ-Parteimitglied. Warum hat die SPÖ das so schnell abgewunken? Es ist doch immer noch besser, mit am Tisch zu sitzen, als draußen vor der Tür zu stehen.
Ich glaube, es ist eine Grundsatzentscheidung, die in der SPÖ getroffen wird, ob man einem Herbert Kickl die Bühne bauen möchte, gerade in Salzburg, sehr geschichtsträchtig, sehr wichtig auch für den internationalen Tourismus, für den Kulturstandort. Und wir haben das vorher auf dem Bild auch gesehen, das eingespielt wurde. Marlenes Watzek heißt Herbert Kickl. Und wenn man Herbert Kickl auf der Festspielbühne haben möchte, dann glaube ich, ist das nichts, wo man sich als Sozialdemokratie, als Feigenblatt dann hergeben möchte dafür. Noch dazu in dem, was am Anfang ventiliert wurde, nämlich 4 Sitze ÖVP, 2 Sitze FPÖ und 1 Sitz für die SPÖ. Da ist dann die Frage, wie viel kann die Sozialdemokratie wirklich gestalten? Ich glaube, die SPÖ unter David Egger ist am Anfang eines Neustartprozesses. Und die Frage, die sie sich auch selber stellen muss, und das halte ich für richtig, ist, in einer Zeit, wo sie so stark eine linke Konkurrenz bekommen, man hat ja gesehen, dass Neoliberale, die Neos, wurden in Salzburg abgewählt. Die Leute tendieren jetzt eher nach links. Das ist sehr interessant. Das heißt, die SPÖ hat hier auch die Herausforderung, sich neu aufzustellen, nicht nur im Bund, sondern auch im Land. Und da ist die Frage, ob David Egger wirklich so gut beraten ist, jetzt in eine Koalition zu gehen, wo er nicht einmal kontrollieren kann, ob seine Koalitionspartner nicht bei der erstbesten Gelegenheit im Landtag, wo sie auch eine Mehrheit hätten, gegen die Interessen der SPÖ zu stimmen und dann einfach zu sagen, na, dann haben wir halt die SPÖ wieder raus. Also das ist keine tragfähige Koalition. Und deswegen,
da muss ich noch ganz kurz, dann lasse ich den Herrn Broder nur die Grundgeschichte. Entschuldigung, nur jetzt ist bei dieses österreichische Klein-Klein interessiert sie ja eh weniger, sondern einfach diese, der Herr Egger, das ist ja nicht strategisch sehr gescheit. Die SPÖ hat vor der Wahl die Koalition mit der FPÖ auch eine Dreierkoalition explizit nicht ausgeschlossen. Das war die SPÖ. Jetzt nach der Wahl eine Dreierkoalition deswegen auszuschließen, nachdem man den Fehler vor der Wahl gemacht und nach links ausgeronnen ist, also das ist strategisch schon sehr suboptimal. Und in der Landesregierung ist ja wie im Bund ist ja Einstimmigkeitsprinzip, also könnte auch ein SPÖ-Landesrat einen Beschluss verhindern. Mhm. Nur zur Klarstellung.
Darf ich nur ganz kurz etwas einfügen? Also erstens glaube ich nicht, wenn man immer sagt, der Herr Kickl gestaltet oder der Herr Nehammer berät jetzt oder gibt jetzt möglicherweise Tipps an den Herrn Haslauer. Das sind jetzt Salzburger Entscheidungen und am Ende des Tages, da spielt der Bund nicht hinein, weil die würden sich auch von ihrem Selbstverständnis vom Bund gar nichts mit hineinreden lassen. Abgesehen davon, dass die Bundes-SPÖ ja mit sich selbst beschäftigt ist. Und der zweite Punkt ist, es wäre für die SPÖ politischer Selbstmord, in diese breite Allianz zu gehen. Das ist mir schon klar, dass das für den Herrn Landeshauptmann sehr komfortabel wäre, zu sagen, ja, wir die 3 größten Parteien, wir bilden eine Allianz für Salzburg. Am Ende des Tages ist die ÖVP-Machtlogik ja immer nur, wer ist mein Steigbügelhalter für die Macht? So, also soll jetzt die SPÖ der nützliche Idiot für diese Allianz sein. Und die wehren sich natürlich dagegen, weil dann wäre schon die KPÖ, die in Salzburg jetzt sehr stark abgeschnitten hat, ja, der Pleitegeier, weil mit einem Regierungssitz kann man nicht realisieren. Man wird aufgerieben zwischen der rechtspopulistischen FPÖ und der allmächtigen ÖVP, die ja ohnehin allen anderen Playern bei Inhalten, Themen, Personal um Meilen überlegen ist. Also ich verstehe die Entscheidung vom Egger, dass er sagt, das ist eine unattraktive Variante, wir können für unsere Wähler kein Ergebnis erzielen und es wäre am Ende des Tages politischer Selbstmord, weil dann die Stimmen der SPÖ gehen dann 1:1 zur KPÖ.
Aber jetzt kommt immer wieder bei Ihnen, Sie haben es auch vorhin schon gesagt, das Argument, wir wollen nicht der nützliche Idiot sein, wir wollen kein Feigenblatt sein, aber man muss schon auch festhalten, für Schwarz-Blau braucht Haslauer die SPÖ de facto
richtig,
nicht.
Aber dann soll es machen. Aber die Strategie ist, das hat der Lepuschitz eh schon angeführt, ist natürlich ein bisschen perfide vom Landeshauptmann zu sagen, das ist die breite Allianz. Wir hätten das eh so gerne mit der SPÖ gemacht, aber leider, die SPÖ möchte nicht und zwingt uns jetzt mit der FPÖ, mit den Schmuddelkindern in diese Koalition zu gehen. Und darum glaube ich, Ihre Frage, die Sie vorher aufgeworfen haben, ob der Herr Landeshauptmann dann in einer ÖVP-FPÖ-Koalition sitzt, das würde ich mal abwarten,
ja,
ob er es macht.
Aber ist die SPÖ überhaupt fähig, gerade mitzuregieren, so zerstritten, wie sie ist?
Die SPÖ?
Ja.
Ja, die Salzburger SPÖ ist ja nicht zerstritten. Ich meine, da gibt es ein inhaltliches Machtzentrum.
Aber sie wurde auch abgestraft jetzt bei den Wahlen und leidet natürlich auch unter diesem bundespolitischen innerparteilichen Machtstreit.
Die Salzburger SPÖ ist ja nicht abgestraft worden, weil sie den Status der Bundes-SPÖ hat. Also die Salzburger SPÖ hat mit dem David Ecker einen Spitzenkandidat gehabt, der nicht so schlechte Werte hat, bei den eigenen Funktionären nicht so schlecht ankam. Dann gibt es den Peter Eder, den Arbeiterkammerpräsident, den Salzburger, der ist eigentlich das inhaltliche Machtzentrum in der SPÖ. Da war immer die Frage, ob er die Partei übernimmt, ja oder nein. Das große Problem der SPÖ war, dass man der KPÖ nichts entgegensetzen konnte, weil da gab es den Kai Michael Dankl. Der läuft jetzt seit 5 Jahren durch Salzburg, klopft an die Haustüren von Mindestpensionisten, von alleinerziehenden Frauen und informiert über die Zuschüsse, die es gibt, hat sich für ein Kautionskonto eingesetzt in der Stadt Salzburg, damit Wohnungen erreichbar sind für Menschen, die sich keine Kaution leisten können. Also der hat dort einfach einen glänzenden Job gemacht. Mhm. Und von der SPÖ war zu wenig sichtbar. Also es gab jetzt einfach im linken Spektrum das attraktivere Angebot und darum ist er ihnen nahegerückt.
Ja. Und es gibt natürlich diesen Richtungsstreit innerhalb der Bundes-SPÖ.
Sicher kein Rückenwind.
Kein Rückenwind, auch nicht für die Salzburger, ja. Wo sich ja David Ecker auch ganz klar deklariert hat, dass er im Team Doskozil ist. Genau. Herr Broder, es war bei uns in Österreich die 4. Landtagswahl jetzt in Folge, wo die Regierenden abgestraft wurden und gleichzeitig die FPÖ neben den Kommunisten gewonnen hat. Ist das womöglich auch ein Protest von unten nach oben?
Das kann schon sein, aber es könnte vielleicht genau umgekehrt sein, je nachdem, von wo Sie das Ganze betrachten. Also erstmal muss ich sagen, schön, dass bei Ihnen die Verhältnisse nicht viel anders sind als bei uns im Altreich. Ich fühle mich richtig wohl. Und das Zweite ist, was
wir... Ist das jetzt gut oder schlecht?
Nein, das ist gut, das ist gut. Verstehen Sie, es ist im Sinne der europäischen Integration, gleichen wir uns alle an. Wissen Sie, der Punkt aber ist, auf Ihre Frage zurückzukommen, Demokratie enthält immer ein Restrisiko. Es können auch mal die Falschen gewählt werden. Und die können dann auch später wieder abgewählt werden. Wenn sie immer die Richtigen wählen würden und wenn immer die Richtigen gewählt würden, bräuchte man eigentlich keine Wahlen mehr. Die könnten einfach immer im Amt konfirmiert werden. Und unsere Aufgabe als Journalisten ist es ja, vor den Wahlen Prognosen abzugeben, um nach den Wahlen zu erklären, warum es so genauso kommen musste, auch wenn es den Prognosen total entgegensteht. Und was wir erleben, woanders in Europa auch, die großen Parteien haben, glaube ich, ausgedient. Und ich bin seit ein paar Monaten überzeugt, ohne es beweisen zu können, dass wir möglicherweise am Ende einer Periode stehen. Mhm. Vielleicht taugen die demokratischen Spielregeln, die bis jetzt angewandt wurden, die ich sehr schätze, nicht für die Bewältigung dieser Probleme, die wir jetzt erleben. Die Politik ist in der Sackgasse. In Österreich genauso wie in Deutschland. In Deutschland vielleicht sogar noch mehr. Und aus dieser Sackgasse weiß keinen einen Ausgang. Mhm. Und deswegen spekulieren wir, was wäre, wenn dann? Ich kann auch spekulieren, wissen Sie? Ich kann mich auch fragen, würde es der Formel 1 gut tun, wenn ich mit meinem alten Daihatsu teilnehmen würde?
Aber geht es den Menschen, wenn sie wählen gehen, noch um eine politische Überzeugung oder geht es mittlerweile vielmehr darum, einen Denkzettel zu verteilen?
Beides, glaube ich. Es geht schon um Überzeugung. Es gibt natürlich keine Stammwähler der SPD mehr und auch keine Stammwähler der CDU. Aber auch Wechselwähler wie ich haben eine Überzeugung. Und Wechselwähler müssen wie alle anderen auch Kompromisse schließen. Und es gibt etwas, was für die CDU spricht, meinen wir dafür halten. Für die SPD spricht eigentlich gar nichts. Und für die Grünen spricht die Unterstützung der Ukraine, was für mich derzeit der entscheidende Punkt ist. Mhm. Aber es gibt keine Stammparteien mehr. Ich weiß, dass ich aufgewachsen bin, das ist schon eine ganze Weile her, da hieß es im Ruhrgebiet, da könnte man einen Eimer mit einem Besen hinstellen, SPD dran schreiben und die würden gewählt. Mhm. Das Ruhrgebiet ist heute eher schwarz als rot.
Aber Herr Bruder, entschuldige, weil ich habe da ganz andere Erfahrungen als Österreich und wenn ich an Wien denke und die Wienwahl 2015, wo ich auch kandidiert habe, da gab es schon noch Leute, die wir im Gemeindebau besucht haben, die mir gesagt haben, ihr könnt einen Stoffesel als Vorsitzenden haben, wir würden trotzdem SPÖ wählen. Also die These, dass es kein Stammklientel mehr geben würde, die stimmt nicht. Wir sehen sogar, dass wir bei der FPÖ inzwischen ein Stammklientel haben. Bei der SPÖ sagt man, es sind so um die 15%, bei der ÖVP wahrscheinlich auch. Das bedeutet, wir haben da auf jeden Fall eine starke Basis, die ihre Partei...
15% sind in Österreich schon eine starke Basis?
Nein, eine Stammbasis, habe ich gesagt. Keine starke Basis, eine Stammbasis.
Wenig genug, das heißt, 15%.
Ja, aber 15%, wir haben jetzt gerade gesehen, dass, also wir haben jetzt große Diskussionsrunden aufgeregt über den Faktor Kommunismus, 11%.
Prozent und andere gibt es, die wählen die Partei, egal wer vorne steht, egal was inhaltlich gemacht wird. Ja. Das halte ich für demokratiepolitisch genauso fragwürdig. Aber wenn Sie vorher so einen Raum, ganz nonchalant in den Raum werfen, ob die demokratischen Spielregeln noch geeignet sind, um Krisen zu lösen, es gibt keine Alternative zu der Demokratie und es gibt keine Alternative dazu, dass
wir uns darauf einigen. Unsere Ex-Kanzlerin, die immer gesagt hat, wenn sie nicht weiß, dann wusste,
das ist alles falsch gemacht, Angela Merkel, glaube ich.
Sie hat vieles falsch gemacht,
Aber dann mache ich jetzt den Advocatus Diaboli.
Es gibt immer eine Alternative.
Und wir sehen ja jetzt an dieser Diskussion, warum die KPÖ gewonnen hat, warum die Freiheitlichen gewonnen haben. Wir reden jetzt wieder, über wen reden wir? Wir reden über die Parteien. Ne? Mhm. Aber die Leute wollen doch, dass man über sie redet, dass man über ihre Probleme reden, ihre Alltagssorgen. Das ist ja der Aufstieg. Ne? Das ist ja nicht, weil die Leute den Kommunismus so super finden. Man braucht sie nur nachschauen in den 90er Jahren, wie der Ostblock ausgesehen hat, wie wirtschaftlich kaputt das war, wie die Wohnungen kaputt waren, wie die Umwelt kaputt waren, wie weit hinten, wie viele Jahrzehnte hinten die Wirtschaft auch technologisch war. Und wir sehen halt jetzt in Zeiten, wo vieles auseinanderläuft, wo jetzt auch mit der Teuerung nach Corona, mit der Ukraine, die Unsicherheit, wie die Menschen einfach, selbst die arbeitende Bevölkerung, sich mittlerweile ihr Leben nicht mehr leisten kann, weil die zittern vor der Stromrechnung, wo sie monatelang auf Spitalsbehandlungen, Facharzttermine warten, wo die Menschen sich nicht mehr eine Pension erwarten können, in einer gewissen Dimension. Es heißt, es ist ja, wenn man über die Ränder werden gestärkt, ne? diese Randgeschichte verschwindet, weil die FPÖ zum Beispiel ist das vierte Mal hintereinander bei den Jungen und bei der erwerbstätigen Bevölkerung Erster geworden. Da kann man nicht mehr vom Rand sprechen, sondern von einer breiten Bewegung. Ja. Egal, was man davon hält, aber es ist keine Randgeschichte mehr. Und die bestehenden Parteien sollten sich anfangen, ne? Gerade die Sozialdemokratie, gerade mit ihrer Klärung, nennen wir es mal höflich, und jeder gegen jeden, einfach sich um die Sorgen der Leute zu kümmern. Die SPÖ hat sich ja in diesem Wahlkampf, der David Ecker in Salzburg, hat sich ja bemüht zum Schluss. Aber am Anfang hat man auch den Wahlkampf gestartet mit Salzburg ist modern, nicht konservativ. Und das als SPÖ, Salzburg damit zugepflastert. Das sind keine Themen, die Leute interessieren. Die Leute wollen Wohnung und Bildungschancen
für ihre Kinder. Aber das ist das Schöne an der Demokratie, sie gleicht sich immer aus. Und dort, wo die SPÖ ausgelassen hat in Salzburg, ist die KPÖ groß geworden. Und zwar nicht wegen dem Titel KPÖ, sondern trotz dem Titel KPÖ. Die Leute haben sich angeschaut, dass eine glaubwürdige Person vorne ist. Sie haben es angesprochen, Michael Dankl, das Programm passt, kurz, deswegen wähle ich sie.
Frau Mehner, wir reden gleich noch ausführlich über die KPÖ und die Motive. Aber Sie haben gerade einen wichtigen Punkt aufgeworfen, Herr Leposchitz, nämlich die politischen Ränder, Frau Omer-Hayek. Kann man angesichts der Stärke der beiden Parteien den Aufwind, den Sie jetzt erfahren, bei der FPÖ ganz eindeutig, am Sonntag die große Überraschung, die Kommunisten, kann man da noch von politischen Rändern sprechen?
Also ich glaube, man muss unterscheiden. Das eine ist, wir haben keine Krise der Demokratie und die Demokratie ist sattelfest und die funktioniert. Aber die etablierten Parteien verlieren die Mittewähler und verlieren die Bindung zu diesen Mittewählern. Und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Um auf das jetzt einzugehen mit den Rändern. Also die 22% in der Stadt Salzburg hat der Dankl ja nicht bekommen, weil er ein Kommunist ist und weil er ein Linksradikaler ist. Und das Wahlergebnis von der Frau Zwarzek ist auch nicht deswegen so gut, weil sie eine für die Wähler eine Rechtsradikale ist und am rechten Rand steht, sondern das war für viele Wähler personell einfach ein attraktives Angebot. Man muss es, glaube ich, immer individuell runterbrechen. Beim Herrn Dankl ist es einfach, der ist jung, unverbraucht, neu, authentisch und der hat Themen aufgeworfen, hat der SPÖ massiv wehgetan bei der Themenkompetenz zum Thema Verkehr, Wohnen, soziale Kante. Da war der einfach das glaubwürdigere Angebot. Er ist kein saturierter Träger, Repräsentant eines Funktionärsapparats. Ich glaube, darüber sollten wir auch reden. Wie treten die etablierten Parteien noch beim Wähler auf und wie kommen sie beim Wähler und bei der Wählerin an? Und bei der Marlene Schwarzig war es die SPÖ, die FPÖ in Salzburg war immer eine schwierige Partei, weil innerhalb sehr zerstritten bei der letzten Landtagswahl sind sie noch mit einer anderen Liste angetreten. Das heißt, die Frau Schwarzig hat jetzt wieder das Ergebnis, ohne dass es eine Abspaltung von der Landespartei gibt. Ja? Also die hat jetzt einfach wieder quasi ihre Stammwähler an die Partei gebunden. Mhm. Ja. Eigentlich nicht, weil es genau das ist, wenn man die vom Karl Schnell die Liste hinzufügt. Aber ob das dann hält, das ist natürlich jetzt das große Fragezeichen. Und die FPÖ hat sich immer noch entzaubert. Oberösterreich ist im Moment ein bisschen eine Ausnahme. In dem Moment, wo sie in die Verantwortung ging. Ja. Die FPÖ ist noch an jeder Regierungsverantwortung fulminant gescheitert.
Aber im Moment erlebt die FPÖ einen Höhenflug. Ja. Und wenn Herr Leposchitz sagt, viele Menschen fühlen sich nicht mehr repräsentiert, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen, dann hört man auch ganz oft von FPÖ-Wählern, naja, die FPÖ ist die einzige Partei, die unsere Sprache spricht. Mhm. Klar und einfach.
Heißt ist ja auch einfach für eine populistische Partei, mit der Unzufriedenheit und mit der Verunsicherung, mit der Frustration der Wähler zu hantieren. Das ist ja eine perfekte Spielwiese. Ne? Das können Populisten einfach...
Aber ist klar schlecht?
Um klar geht es gar nicht. Die Frage ist immer nur, wie gewinnt man Wahlen und was zeigt man dann in der Regierungsverantwortung in dem Moment, wo man in die Verantwortung geht? Und da muss man, wenn man jetzt auf 20, 25, 30 Jahre FPÖ blickt, muss man sagen, der FPÖ-Wähler war am Ende des Tages immer der Dumme. Nämlich gravierend der Dumme.
Also da muss ich jetzt ganz die Wähler der SPÖ und
ganz kurz, Herrn Bruder, bitte.
Nein, die Wähler der anderen Parteien waren auch der Dumme. Schauen Sie, ich bin mit österreichischen Verhältnissen nicht so detailliert vertraut wie Sie, aber nehmen Sie zum Beispiel 16 Jahre Regierung Merkel, davon haben 12 Jahre die Sozialdemokraten mitgemacht. Und unser Kanzler, der Herr sei mit ihm auf allen seinen Wegen, unser Kanzler tut jetzt so, als wäre er aus der Opposition aufgetaucht und schiebt alles, was nicht geklappt hat, auf die CDU, vergessend, dass er, seine Partei, mit dabei war. Und die Leute spüren das. Wissen Sie, die Leute, von denen wir immer sagen, die Menschen da draußen, wir müssen sie abholen. Wir müssen sie gar nicht abholen. Es gibt eine Verachtung des Wählers, wirklich. Und die Parteien machen nicht nur das, was sie für richtig und für gut halten, die sind zutiefst opportunistisch. Und der dumme Wähler merkt das. Der Grundfehler der Politiker ist, sie unterschätzen das Urteilsvermögen der Wähler permanent.
Ja, aber Herr Bruder,
und es ist nichts dabei, wenn die Populisten, ich meine, welcher Politiker ist kein Populist?
Ich würde schon sagen, dass es hier Unterscheidungen gibt. Ich halte den Olaf Scholz nicht für einen Populist.
Er ist ein Populist.
Na, würde ich jetzt. Ich halte auch die Angela Merkel nicht für eine Populistin.
Da gehen unsere Ansichten vollkommen auseinander.
Okay, ich finde schon, dass das eine Staatsfrau war, bei allen Fehlern, die ihr passiert sind, gerade außenpolitisch. Nein, aber ich würde nicht sagen, dass sie eine Populistin ist.
Okay, das wäre jetzt so weit. Ob sie eine Staatsfrau war, weiß ich nicht. Ich glaube, sie war die Verkörperung des Staatsversagens, aber das ist eine andere Geschichte.
Aber das ist ein anderes Thema, ja.
So, ich gebe es jetzt mittlerweile auf. Wir reden schon wieder über die Parteien und die Befindlichkeiten von Parteien und nicht das, was die Wähler wirklich interessiert. Also das ist etwas, wenn man...
Ja, Sie haben vollkommen recht.
Anschalten. Und das war ja in Salzburg, au contraire zu Ihnen, Salzburg war ja ein sehr inhaltsstarker Wahlkampf. Da ist ja ein Wahlkampf, wo sehr viel Inhalte, wo ja nicht auch die TV-Diskussionen, wo es eigentlich primär um Inhalte und nicht um persönliche Befindlichkeiten gegangen ist. Also das war schon auch eine Auseinandersetzung von Ideen. Es war auch in Kärnten schon so, es war in Tirol schon so. Niederösterreich war ein bisschen anders, aber grundsätzlich waren das schon Inhaltsdiskussionen.
Die Moslem-Mama von der FPÖ.
Ich sage ja Niederösterreich war ein bisschen anders. Und da sind halt diese Dinge. Und wenn man sagt, die Wähler waren immer die Dummen. Ne? Also ich schaue mir an Wien, also das sozialistische Vorzeigemodell, wo die Mieten um 8,6% steigen, und zwar mittlerweile über 20% gestiegen, wo sogar die Kleinigkeiten, was die Menschen aufregt, die Waschraumgebühr verdoppelt wird, wo das städtische Energieunternehmen Rekordgewinne macht, 300 Millionen und trotzdem die Preise erhöht werden. Also was ist dann die sozialdemokratische Antwort, wo die Großkonzerne, nur weil sie im städtischen Eigentum sind, Rekordgewinne machen, wenn die Leute sich die Rechnungen... Ne?
Eine soziale Antwort darauf, keine sozialdemokratische, aber eine soziale Antwort darauf liefert LKK in Graz.
Also Graz ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil in Graz haben die Kommunisten, wo sie mit der SPÖ und mit den Grünen, also eine linke Koalition in Graz regieren, das Budget hätte zum Bankrott der Stadt geführt, hätte nicht der Chef des Stadtrechnungshofes gewarnt und gesagt, Graz geht pleite in 5 Jahren mit dieser Schuldenexplosion.
Die Schulden hat nicht LKK gemacht, oder?
Mit dieser Schuldenexplosion, die jetzt kommen, trotz der Corona-Krise vorbei und Graz hätte den Konkurs anmelden können. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, dass das Problem ist bei den Sozialisten, ist immer, sie denken, der Strom kommt aus der Steckdose und das Geld aus dem Bankomat und irgendwann...
Aber die sind Kommunisten, nein, und keine Sozialisten.
Und die Sozialisten regieren halt, die Sozialisten kommunistischer
Prägung. Jetzt gehst du ins Detail.
Die Sozialisten kommunistischer Prägung. Das Problem der Sozialisten ist immer das, dass sie irgendwann einmal das Geld der anderen ausgeben.
Ja. Aber ja. Lieber Heimo Lepetitz, ja. Koste es, was es wolle.
Absolut,
ja. Koste es, was es wolle. Das ist jetzt, also während der Pandemie gab es... die Corona-Hilfsgelder wurden mit der Gießkanne verteilt, ganz im breiten Stil. Über die COFAG 17 Milliarden wurden de facto ungeprüft direkt ausgeschüttet. Also dieses Mantra, kostet es, was es wolle, ich würde wirklich nicht sagen. Absolut. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass die ÖVP, der SPÖ hier auch nur um irgendetwas nachstehen würde. Ja? Und dass die FPÖ der Reformmotor wäre und dann hier auf die Staatsfinanzen schauen würde, das hätten die jetzt so auch noch nirgends bewiesen.
Da kann man ja also zum Beispiel nach der Regierungsbeteiligung 2007, die natürlich auch für die FPÖ wahltechnisch ein Desaster Desaster war, aber das Budget war saniert. Der Schuldenstand ist gesunken. Der Schuldenstand ist gesunken. Genauso hat man das erste Mal ein Nulldefizit 2018 erreicht.
Aber Entschuldigung.
Dann darf ich jetzt mal kurz hier eingreifen.
Die FPÖ ist an allen schuld und die anderen sind an allen schuld.
Herr Leposchitz, ich muss Ihren Redefluss kurz stoppen.
Ich hätte nie gedacht, dass es in Österreich so zugeht. So kommt
so geht's zu bei uns, genau. Aber das ist doch gut so.
Das ist ja auch gut so.
Das ist gut so. Aber kommen wir wieder zurück zur aktuellen Lage. Wir sehen, die Linken und Rechten fahren gerade einen Aufwind. Das zeigt doch eine ganz spannende Sonntagsfrage, die wir vorbereitet haben. Sie stammt von OGM für Servus TV diese Woche. Da wurden über 1000 Österreicherinnen und Österreicher gefragt, wen sie denn wählen würden während diesen Sonntag Wahlen. Und da kann die FPÖ ihren Platz an der Spitze verfestigen. Die SPÖ rutscht ab auf Platz 3 und die große Überraschung liefern die Kommunisten, die würden auf Anhieb den Einzug in den Nationalrat schaffen mit 7%. Die Kommunisten nennen Österreich eine neue Heimat. Was ist da los in unserem Land, Herr Bamina?
Das glaube ich sofort. Das ist der Ausdruck einer tiefen Verzweiflung und Verärgerung, die viele, viele Menschen im urbanen genauso wie im ländlichen Raum verspüren. Und die Antwort, die die bestehenden Parteien geben, vor allem auch links der Mitte, nicht ausreichend sind. Und deswegen kommt da eine Kraft, die, und das muss man schon auch kritisch reflektieren, also ich glaube, dass ganz viele Menschen die KPÖ mehr wählen würden, wenn sie nicht Kommunisten heißen würden. Aber inzwischen ist eine Trademark geworden durch das, was LKK gemacht hat und durch den Wahlerfolg in Salzburg wahrscheinlich jetzt noch mehr. Das heißt, wenn die KPÖ in einem Jahr antritt mit einem spannenden Personal, vielleicht auch getragen wie die KPÖ in Salzburg von einer Jugendbewegung einer ehemals Grünen, weil das ist dort auch wahlentscheidend gewesen, dann glaube ich, dass sie sogar über 10% bekommen können, wenn die SPÖ es nicht schafft, sich auf die Reihe zu bringen.
Kann das eine bitte zu Protokoll nehmen?
Und sollte die SPÖ, und das ist jetzt entscheidend für die weitere Prognose der KPÖ, sollte die SPÖ nach rechts abbiegen unter Hans-Peter Doskozil oder sich einfach zu Tode verwalten unter Pamela Rendi-Wagner, dann, glaube ich, werden wir eine ganz starke KPÖ in den nächsten Jahren sehen, weil ausschließlich Andi Babler, meiner Meinung nach, der linke Kandidat, der ja in seinem Wahlprogramm, das er vorgestellt hat, noch weiter links ist als Kai-Michael Dankl mit der KPÖ in Salzburg, der könnte den Abfluss nach links stoppen. Der könnte, glaube ich, auch links der Mitte ordentlich mobilisieren. Aber wenn das nicht passiert, dann werden wir einer starken der KPÖ sehen. Wir sehen ja, dass die Leute sogar schon so verzweifelt sind, dass sie die Bierpartei wählen, wenn da vorne ein charismatischer Mensch steht, der halbwegs rhetorisch sauber formuliert und dessen Inhalte in Ordnung sind.
Also Sie sehen viel Platz für eine echte Linke.
Absolut.
Herr Leposchitz, Protest kommt eben nicht mehr nur von rechts, sondern eben auch von links. Wäre die FPÖ auf Platz 1 geschossen in Salzburg, wäre die KPÖ Plus nicht angetreten?
Nein, das stimmt so nicht. Also wenn man sich die Wahltagsbefragungen ansieht, aber mit großer Vorsicht sind die immer zu genießen, weil das ist teilweise wirklich Voodoo. Zeigt, dass er von der FPÖ ist von den
Wahltagsbefragungen, ganz kurz, sind kein Voodoo, weil da gibt es ja recht gute Daten.
Ja, aber alles unter 20.000 ist Voodoo, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn man es als Trend nimmt, muss man sehen, dass die FPÖ eigentlich kaum abgegeben hat an die KPÖ. Es ist nicht einmal ein Prozentunterschied. Dass die KPÖ lustigerweise sehr viel nicht nur von der SPÖ geholt hat, sondern auch von den Grünen. Und der Sargnagel der Neos war, was total witzig ist.
3000
Stimmen. Ja, und Nichtwähler vor allem, bitte.
Das wollte ich gerade sagen. Und sehr viel von den Nichtwählern geholt hat.
Das wird von überall abgezogen.
De facto gibt es in Salzburg, ich habe gesagt, vor der Wahl ungefähr ein Potenzial bürgerlich zu links ungefähr 60-40 und da sind dann kommunizierende Gefäße sich aufteilen. Das hat sich ein bisschen erweitert durch die Nichtwähler, die der Kai-Michael Dankl geholt hat. Aber ich sehe das wieder wie der Sebastian Bonnener, auch wenn ich das ungern zugebe. Aber da hat er völlig recht. Das sage ich auch seit Jahren. Es gibt in Österreich das einzige Potenzial für eine Partei, die es noch gibt, ist für eine linkspopulistische Partei. Die also auch Babler macht, also nennen wir es mal SPÖ Plus. Entweder macht die SPÖ das oder,
gut.
Oder es gibt eine linke Protestbewegung, weil ich habe auch die Bierpartei im Kopf. Also wenn jemand, der sich Bierpartei nennt und seine eigene Biermarke vermarktet, in Wien in Umfragen über 10% schon gelegen ist, zeigt das, welches Potenzial es gerade in den Städten gibt. Ne?
Aber das zeigt auch, dass die Wiener das Wesen der Politik verstanden haben. Ich bitte Sie. Sagen Sie, können Sie vielleicht einem Piefke erklären, worin das Problem liegt? Die KPÖ ist jetzt erstarkt. Und?
Nein, das stimmt so nicht.
So hört es sich an.
Es gab jetzt in Salzburg eine Landtagswahl und da gab es einen Spitzenkandidat der SPÖ, der seit 2019 im Gemeinderat sitzt und eine unglaublich engagierte Politik macht. Ja. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, der hat eine wöchentliche Sprechstunde in seinem Büro. Da kommen Salzburger, die nicht so auf die Butterseite gefallen sind, finanziell betrachtet, und für deren Anliegen setzt er sich ein. Er ist studierter Historiker, das heißt, er hat auch regelmäßig Führungen durch die Salzburger Altstadt. Er macht Bürgerstände, er macht Hausbesuche.
Er spendet sein Gehalt.
Er ist unglaublich, die Idee hatte Dirk Heide auch schon. Also er ist unglaublich präsent. Ja. Ja? Und er hat beim Thema Wohnen eine absolute Themenkompetenz. Und das Thema Wohnen war in Salzburg ein extrem wahlentscheidendes Thema. Da gibt es ein Problem.
So, und da sind wir jetzt bei einem ganz wichtigen Punkt.
Einen Satz nur zu dieser Umfrage. Ja? Der Zeitpunkt, als die Umfrage erhoben wurde, war von Sonntag auf Montag. Wer anders geht es sich ja nicht aus. Ja? Und das ist leider Quatsch. Ja? Am Ende des Tages ja, Am Ende des Tages ist es
darüber
so,
reden wir
dass die Umfrage
noch
in einen Zeitpunkt gemacht wurde, wo natürlich die KPÖ einen medialen Hype hatte. Ja? Schauen wir uns mal dieselbe Umfrage in ein paar Wochen an. Schauen wir uns an, wie sich die KPÖ in Salzburg entwickelt. Und dann geht man nochmals ins
Feld. Da widerspricht ja niemand. Ja, es ist immer eine Momentaufnahme.
Eine Momentaufnahme, aber schon nach einem medialen Hype, wo zwei Tage lang nur über die KPÖ berichtet wurde, und da hineinzufragen, generiert natürlich ein größeres Ergebnis, das aber sicher nicht repräsentativ
spricht jetzt die Frau des konkurrierenden Meinungsforschers.
Ja, aber auch, weil ich ein bisschen was von Meinungsforschung verstehe.
Aber, das hat ja nicht das für Blasen.
Nein, auch was ist.
Sie haben einen spannenden Punkt aufgeworfen, Frau Mayer-Haig. Kai-Michael Dankl hat sich vor allem auf das Thema Wohnen gesetzt. Ja? Also wenn Sie sich sein Parteiprogramm anschauen, Herr Broder, 69 Punkte zum Thema Wohnen. Da geht es vor allem darum, alles Geld in den staatlichen Wohnungsbau, weg mit Airbnb, wir brauchen hotelfreie Zonen, weg mit den Zweitwohnungen für Reiche und so weiter. Warum nennt sich so einer KPÖ Plus? Warum nennt sich der nicht Mieterpartei oder Liste schöner Wohnen? Warum das Reizwort kommunistisch, das an Planwirtschaft, an Mauer, an Verzicht erinnert? Ja. Warum?
Er kann sich gleich nennen, Planwirtschaft ist die Zukunft. Das wäre nur ehrlich. Unsere Planwirtschafter auf dem linken Flügel wollen ja die Plattenbauten wieder einführen. Die nennen das nur anders. Das heißt vorgefertigtes Bauen. Aber es meint, ich kann Ihre Frage nicht beantworten, weil ich mich nicht in den Gedankenzustand dieser Leute versetzen kann. Aber es gibt eine Analogie zu dem Problem, das Sie erwähnt haben, in der Bundesrepublik, nämlich unsere Wohnungsnot. Und es gibt eine. Für Leute mit normalem durchschnittlichen Einkommen ist Wohnen desaströs. Sie müssen aufs Land ziehen mit den üblichen Problemen, Infrastruktur. Und wir haben eine Wohnungsbauministerin, eine sehr witzige Person, weil sie immer so mit einem geschlossenen Mund spricht, wie ihr eigener Bauchredner. Und Frau Geiwitz hat letztes Jahr versprochen, es würden 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Davon 100.000 Sozialbauwohnungen. Immer noch zu wenig, aber immerhin. Und als klar wurde, dass das Ziel nicht erreicht werden würde, nämlich wir lagen da am Ende des Jahres bei 280, stellte sich Frau Geiwitz hin und sagte, wir werden das Ziel nicht erreichen, aber wir halten daran fest. Mhm. Und da sehen Sie, was für ein Kabarett-Charakter die Politik inzwischen angenommen hat. Vermutlich bei Ihnen auch.
Mhm. Wien hat es im Griff. Das Thema
Wien hat es möglicherweise im Griff, aber offenbar die ganze Republik nicht. Und ich glaube, eine Stadt wie Weiden in der Pfalz hat es vermutlich auch im Griff. Aber Berlin, München, Köln, Frankfurt, Düsseldorf und Stuttgart haben es nicht im Griff. Nur noch ein Satz. Und Wohnungsbau ist wirklich ein ganz elementares Bedürfnis. Mhm. Und bei diesem elementaren Bedürfnis hat die Regierung versagt, unsere zumindest. Sie hätte auch sagen können, wir überlassen das den Kräften des Marktes. Das wäre zwar schlimm, aber wenigstens ehrlich gewesen. Mhm. Aber nein, so viel Wahrheit konnte sie den Wählern nicht zumuten.
Man muss es ja nicht den Kräften des Marktes allein überlassen, aber ohne Markt funktioniert das nicht. Und mir ist diese kommunistische Betrachtung etwas zu freundlich gewesen bei den Punkten, weil sie auch im Programm natürlich drin haben, die Vergesellschaftung von Wohnungseigentum. Das heißt ganz klar die Enteignung der großen Wohngesellschaften. Das ist im kommunistischen Programm in Salzburg drinnen, das ist im kommunistischen Programm bundesweit drinnen, das ist auch in Graz im Programm drinnen. Man bekennt sich zum Marxismus. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja. Und der Herr Dankl ist Historiker, der weiß ganz genau, was Marxismus ist.
Ja, aber entschuldige.
Nein, ganz kurz den einzigen Satz noch. Und ich habe übrigens, weil wir vorher diskutiert haben, warum man das KPÖ nicht raus tut, kommunistisch. Ich bin auch der Meinung, man sollte sich in die Linke umbenennen und dann eine linkspopulistische Partei das und sich, wer einfach mit dieser Ideologie, die 100 Millionen Menschen das Leben gekostet hat, nicht mehr anzustreifen, wäre 100 Mal vernünftiger und ein klarer Schnitt. Und mir ist geantwortet worden vom Mastermind der Grazer KPÖ wegen Aufmerksamkeit. Ne? Weil wir ja über das diskutieren, generieren sie als Mini-Partei, und die sind sie ja, auch auf, Aufmerksamkeit. Nein, das ist mir als Antwort ja, gegeben haben.
Aber es ist nicht nur, es ist auf der einen Seite es bestehende schon, Strukturen. Die KPÖ hat bestehende Strukturen. Es ist in Wien, in jedem Bundesland einfach geschichtlich gewachsen. Es ist zweitens dessen, weil es natürlich eine etablierte Marke ist, die durch den Grazer Erfolg auch positiv geframed wurde. Deswegen, aber jetzt kurz nur zu dem Wohnungsthema.
Die Linke hat ja auch die SED-Strukturen übernommen
ja, in Deutschland. Aber zu dem Wohnungsthema nur kurz. Ja. Schauen wir uns bitte an, und da warst du, glaube ich, nicht unbeteiligt, also zumindest deine Freunde, wie enteignet wurde österreichisches Staatseigentum unter einem Finanzminister unter ganz dubiosen Sachen.
Buwok-Verkauf.
Ja. Da wurde das Eigentum der Österreicherinnen und Österreicher enteignet, unter Anführungszeichen, absolut. Und an irgendwelche Leute verscherbelt. Also das ist eine Ideologie, sei mal nicht böse, die ist mir um einiges fremder, als wenn wir Wohnungsverkauf... Ja, genau. Aber es ist mir um einiges fremder, als wenn wir, und die Stadt Salzburg ist ein gutes Beispiel, und deswegen glaube ich, dass der Herr hinter uns auch nächstes Jahr bei den Wahlen abräumen wird, da steht die halbe der Altstadt unter Anführungszeichen leer, weil irgendwelche Menschen aus aller Herren Länder sich eine Festspielwohnung kaufen und die restliche Zeit stehen lassen. Und dass man dann darüber nachdenkt, ob nicht die Österreicherinnen und Österreicher, also die Menschen, die in Salzburg leben, auch ein Recht darauf haben, diese Wohnungen zu nutzen und vielleicht nicht irgendwelche Araber, Russen oder sonstigen Oligarchen, das finde ich ist legitim. Und deswegen ist die Möglichkeit der Rekommunalisierung
ja nicht,
auch
realistisch. Man kann ja nicht normalen Privaten die Wohnungen enteignen.
Wo sind wir denn? Natürlich nicht.
Das ist ja Kommunismus. Aber sagst du gerade, du redest ja gerade von den Zweitwohnungen, von den Festspielwohnungen. Aber das ist ja, entschuldige, das ist doch, man kann doch nicht einfach Menschen Wohnungen wegnehmen, nur weil die halt ein bisschen mehr Geld haben wie andere. Hat der kein Recht auf seine Eigentum?
Es geht doch nicht darum, dass die Besitzer mehr Geld haben, sondern es geht darum, gibt es ein Recht auf Wohnen oder nicht? Ich sage ja. Das bedeutet, der Wohnraum, den.
Aber nicht enteignen.
Aber in Salzburg kannst du nicht bauen. Ein Satz, Herr Bruder. In Salzburg kannst du. Nein, das ist limitiert.
Das war der eine Satz.
Einer nach dem anderen, bitte, weil sonst verstehen unsere Seher nichts zu Hause.
Es geht mir nicht darum, dass wir es enteignen sollen, weil die Eigentümer reich sind, sondern weil der Wohnraum für diejenigen, die dort leben, nicht mehr vorhanden ist. Und ich bin der Meinung, die Wohnung sollte für die zur Verfügung stehen, die dort leben und nicht für diejenigen, die am anderen Ende der Welt sich es leisten können, dort einen Fleck ihr Eigentum zu nennen.
Das ist eine extrem gewagte Konstruktion und sie führt natürlich, spielen Sie nicht das Gegenteil raus, sie spricht natürlich und sie führt zur Enteignung. Nur ein Beispiel, ich bin jetzt ein paar Wochen unterwegs, muss ich irgendeine Familie derzeit in meiner Wohnung wohnen lassen? Das wäre doch eine Möglichkeit, zumindest für eine kurzfristige Lösung der Wohnungsfrage.
Das können Sie doch nicht vergleichen.
Doch.
Das ist
doch
so, wenn wir sagen, eine Reichensteuer doch ist vergleichbar
mit... Nein, Reichensteuer wird mit Geld entworten. Wohnung
Herr Bruder,
ist,
nicht böse.
Wohnung ist Privatraum. Darum. Wohnung ist Intimsphäre. Bruder,
ich bin der Meinung,
würden Sie Ihre Wohnung jemandem zur Verfügung stellen?
Einer nach dem anderen, bitte nochmal.
Aber wissen Sie, wenn Sie jetzt gerade die Frage stellen, wenn Sie ein paar Wochen Ihren Hauptwohnsitz nicht bewohnen, ob es dann enteignet wird, natürlich nicht. Aber warum
ich bin jetzt beruhigt. Vielen Dank.
Bitte schön, gerne geschehen. Also, nein, das planen wir nicht. Aber der Punkt ist, wenn Wohnungsraum, und dasselbe Diskussion haben wir übrigens in Wien auch, wenn wir wissen, dass große Flächen verfügbar sind, weil es Erhebungen gibt.
Also
wenn wir wissen, es gibt Erhebungen, dass gewisse Flächen, und zwar sehr große Flächen in Wien, sollen es angeblich über 10.000 Wohnungen sein, die leer stehen, während gleichzeitig ganz viele Menschen sich keine Wohnung mehr leisten können. Dann bin ich der Meinung, dass der Staat die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass die eigenen Bürgerinnen und Bürger Zugang zu Wohnraum haben.
Das ist der
haben.
Punkt, entschuldigen Sie. Sie, kleingeschrieben, also ich meine Ihre politische Szenerie, Sie können gar nicht genug vom Staat bekommen. Jetzt wird der Staat auch prüfen müssen, ob jemand, der in Salzburg die Festspiele besucht, dreimal im Jahr in die Stadt kommt, einmal im Jahr oder gar nicht. Dann wird es Skalierungen geben, so wie ich zum Beispiel mich 90 Tage in Amerika ohne Visum aufhalten kann.
Das ist bei der Steuerpflicht jetzt auch schon so.
Ja, entschuldigen Sie, ich sage Ihnen dann nur, es geht ums Geld, aber eine Wohnung ist ein anderes Gut. Und Sie haben vollkommen recht, dass es eine Schande ist, dass sich Menschen keine Wohnung leisten können. Aber ich darf daran erinnern, im sozialdemokratischen Berlin wurden einige 10.000 Wohnungen verkauft an Großbesitzer, Großinvestoren. Und die Stadtregierung von Berlin kauft jetzt die Wohnungen zurück, unter der Prämisse, Wohnraum zu schaffen. Mhm. Es wird keine einzige Wohnung mehr zur Verfügung stehen, wenn Sie dem Senat gehört. Das ist, entschuldigen Sie bitte, das ist kommunistischer Etikettenschwindel.
Aber Tatsache ist auch, Herr Bruder, dass die KPÖ eine lange Geschichte hat.
Ja.
Eine historisch gewachsene Geschichte und dass dahinter eine Ideologie steht.
Ja.
Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an.
Das ist auch völlig okay.
Die Befreiung der unterdrückten Arbeiterklasse und eine gleichere und gerechtere Gesellschaft. Das forderten Karl Marx und Friedrich Engels 1848 im Kommunistischen Manifest. Dafür sollte der Privatbesitz abgeschafft und der Kapitalismus überwunden werden. Ein Ziel, das zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts immer mehr Anhänger fand, auch in Österreich. Doch im real existierenden Sozialismus hatten einige wenige alles, während den allermeisten alles geraubt wurde. Ob in China, Kuba, der Ukraine oder der Sowjetunion. Folter, Mord, Unterdrückung und teils bewusst herbeigeführte Hungersnöte forderten hunderte Millionen Tote. In Österreich flog die Kommunistische Partei deshalb 1959 aus dem Nationalrat. Doch seit 20 Jahren erlebt der Kommunismus bei uns wieder einen Aufschwung. In Graz stellt die KPÖ mit Elke Kahr sogar die Bürgermeisterin. Und in Salzburg erzielte sie 11,7%. Haben wir aus der Geschichte nichts gelernt?
Herr Broder, Sie haben vorhin gesagt, die Kommunisten sind also wieder erfolgreich. Ja und? Kann man diese Vergangenheit einfach so wegwischen?
Nein, das kann man natürlich nicht. Aber man kann es nicht von jedem Wähler fordern, dass er die Geschichte des Kommunismus studiert hat. Und ich fürchte, jeder zweite KPÖ-Wähler hat noch nie eine Zeile von Karl Marx gelesen. Und die Popularität der Kommunistischen Partei, bei uns alles eine Weile Die Linke, obwohl die wirklich ein Mörderprofil hat, die kommt ja aus der SED, diese Parteien bauen auf die Vergesslichkeit der Leute. Und ich weiß, in der Generation meiner Tochter, die jetzt 35 ist, ist die Erinnerung an die Verbrechen der Kommunisten nicht gerade stark ausgeprägt. Die haben es geschafft, zumindest in Deutschland, sich von diesem Erbe zu reinigen durch häufige Umbenennungen. Die haben eine ganze Folge von Umbenennungen gehabt, bis sie auch der SED in der Linken angekommen sind. Ihre Partei ist noch ehrlicher, die ist bei KPÖ geblieben. Und ich bestreite nicht, dass diese Leute, die KPÖ-alten Leute, die alten KPÖ-Leute, historische Verdienste haben, dass sie auch im Widerstand waren und die Nazis bekämpft haben. Es bleibt aber dabei, dass es nicht nur eine autoritäre, sondern eine totalitäre Ideologie ist. Mhm. Und wissen Sie, wenn jemand mit dem Anspruch antritt, egal wer, dass er die Welt verändern will, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an. Mhm. Ich sehe da schon die Sturmtruppen marschieren.
Das freundliche Gesicht der KPÖ Plus nach außen, das ist Kai-Michael Dankl, ein Historiker, der aber tief verwurzelt ist bei Marx, bei Lenin, sagt er auch selbst, er ist bekennender Kommunist, der sanfte Enteigner, der freundliche Enteigner. Und immer noch gibt es Menschen, die vom Sozialismus träumen. Warum ist das so?
Ja, weil der jetzige Zustand der politischen Organisation ist erbärmlich. Er ist einfach schlecht.
Aber Entschuldigung, schon die Frage ist ja eigentlich, beinhaltet leider einen Gedankenfehler. Die Menschen, die jetzt in Salzburg die KPÖ gewählt haben oder die in Graz die LKK wählen, die wählen nicht per se den Kommunismus. Ja? Und das sind auch keine Stalinisten und sie sind auch keine Kommunisten. Wobei ich auch bitten würde zu unterscheiden, es ist nicht jeder Kommunist ein Stalinist. Ja? Aber ich glaube, da haben wir beide keine Zahlen dazu. Aber der Kai-Michael Dankl ist ja gewählt worden, weil er als Person überzeugt hat und weil er mit seinen Inhalten überzeugt hat.
Also der Robin Hood hat die...
Der ist jetzt auf jeden Fall personell betrachtet ein unverbrauchtes, interessantes für den Wähler und das ist der Schlüsselpunkt, authentisches Angebot. Ob er das dann halten kann und seine Bewährungsprobe, also seine Nagelprobe, kommt erst. Aber man muss schon sagen, wenn man die Wahlkampfauftritte von Kai-Michael Dankl verfolgt hat oder wenn er sich filmt mit seinem iPhone, wie er durch die Stadt Salzburg marschiert und über seine Themen spricht oder wenn er sich vor den Golfplatz positioniert, dann hat man das Gefühl, der spricht nicht nur über Politik, sondern der lebt für Politik. Mhm. Und da gibt es etwas, wofür der brennt. Und das ist dann für den Wähler und für die Wählerin spannend und interessant, ja? Weil es ist eben kein saturierter Berufsfunktionär. Ja. Und nur ein Beispiel, ja? Marlene Swatzig, ja? Ist 30 Jahre alt und hat in ihren 30 Jahren kein anderes Universum kennengelernt als die Salzburger FPÖ. Ja,
das ist so wie Herbert Kickl mit der FPÖ.
Ja, das sind lauter aber es gibt keinen Zivilberuf. Ja? Es gab auch nie einen. Ja. Das heißt, es gibt eine Abhängigkeit von ihrer Partei. Eben, sie kennt kein anderes Universum wie das ihrer Partei. Sie ist eine Berufspolitikerin mit 30.
So wie fast alle in der FPÖ. Aber ich möchte Ihre Frage auf die Metaebene heben, weil ich die total spannend finde. Warum zählen sich die Leute nach Sozialismus? Ich glaube zwar auf der einen Seite auch, dass es ganz stark um Personen geht, wie Elke Kahr und Kai-Michael Dankl, aber sowohl die Elke als auch der Kai-Michael haben kein Hehl daraus gemacht, dass sie Kommunisten bzw. sozialistische Thesen vertreten. Und ich glaube, wir dürfen die Wählerinnen und Wähler auch nicht so unterschätzen. Und ich mag diese Publikumsbeschimpfung auch nicht, die wir im Nachgang der Salzburg-Wahl erlebt haben, wo Leute gemeint haben, so, die sind ja alle deppert, die wissen gar nicht, was
sie da gewählt haben, die haben das liebe Gesicht gewählt, aber sie haben nicht den Kommunismus gewählt. Unterschätzen die Leute nicht. Mhm. Die Leute wissen das genau und sie sehnen sich nach Sozialismus, weil der Kapitalismus versagt, weil sie gerade merken, dass der Kapitalismus sich gegen sie selbst richtet. Sie merken, dass das, was ihnen versprochen wurde, nämlich, dass viele, viele immer mehr haben, dass der allgemeine Wohlstand, Trickle-Down-Economy und so weiter, also von den Reichen wird es dann irgendwann runtergehen zu den Armen, das stimmt ja nicht. Wir haben in den letzten 3 Jahren erlebt, dass die 100 reichsten Österreicher um ein Drittel in allen Krisen, ob das Corona-Krise oder Sozialkrise, Inflationskrise ist oder Ukraine-Krise, um ein Drittel steigern konnten. Da geht es um Milliarden, während Millionen Menschen reale Einkommensverluste haben. Kapitalismus funktioniert einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und das ist der Grund, wo die Leute sagen, also wenn ich in Salzburg lebe und der Kapitalismus dazu führt, dass reiche Russen, Araber und Chinesen sich die halbe Stadt aufkaufen und ich, der hier geboren bin, schauen muss, dass ich in die Outskirts ziehen muss, dann funktioniert Kapitalismus nicht. Deswegen wünsche ich mir was anderes.
Ich möchte diese Frage ganz kurz an den Herrn Leposchitz weitergeben.
Sie reden jetzt wie ein AfD-Wähler, wirklich. Aber ich finde es richtig, was Sie sagen.
Die Hufeisentheorie ist ja nicht ganz so unfalsch, wenn man jetzt dazu hört. Das könnte
aber Herr Leposchitz, ganz klar die Frage an Sie, war das jetzt eine Stimme?
Herr Leposchitz,
das
ist ja links außen und rechts außen.
Die Falschen können richtige Meinungen vertreten.
Ich würde das ganz gerne einmal in Gedanken sagen, weil ich habe jetzt oft genug zugehört. Also man muss auch sagen, es sind ja großteils auch Salonkommunisten. Wenn man sich anschaut, die Befragungen, dass jeder zweite KPÖ-Wähler in Salzburg durchaus mit seinem Einkommen auskommt und halt früher die Grünen oder die Neos gewählt haben, ist da schon ein bisschen ein kommunistischer Schick und keine Leute in den Vorstädten, die ums Überleben kämpfen, sondern das ist halt jetzt, die Grünen sind immer schick, weil der Werner Kogler hat alle ein bisschen enttäuscht und die SPÖ streitet und alles. Und das ist jetzt halt die Neos, die man nichts zusammenkriegt. Wählen wir jetzt die Kommunisten.
Also keine Stimme für Kai Michael Danke, keine Stimme für den Sozialismus, sondern weil es schick ist.
Es ist Zeitgeist.
Schicker Zeitgeist.
Darf man mal ein bisschen Zeitgeist. Und darf man doch mittlerweile, wenn wir mehr wie 50% der Wähler wohlhabend sind, ist es eine Zeitgeistgeschichte, weil die wollen keinen Kommunismus. Weil wenn der echte Kommunismus kommt, sind die Ersten, die enteignet werden. Muss man mal schauen, das ist ja...
Nein, der Mittelstand wird nicht enteignet.
Das ist ja ein Knieschuss wählen bei dem Ganzen. Und das iPhone von Herrn Dankl wird wahrscheinlich auch nicht aus Venezuela kommen. Also von dem Ganzen her, sondern aus anderen Ländern. So, wir müssen uns aber einfach anschauen, das Ganze muss ja ein bisschen entspannt gesehen werden. Also so wie die Grazer KPÖ allein schon mangels Mehrheit und die Kommunisten werden keine Mehrheit haben, nicht alle enteignen können etc. Und in Graz auch nicht mehr Wohnungen gebaut werden, das Budget nicht im Griff haben und es in Graz auch kaum etwas verändert hat.
Also Sie sagen, es ist ein regionales Phänomen und wird es bleiben.
Wir haben ja auch nach den Grazer Wahlen immer diese KPÖ wird groß und ist drinnen Umfragen gehabt. Das hat sich dann immer wieder erledigt. Die Frage ist, ob die Linke es schafft, die normalerweise ja noch sektiererisch ist wie der rechte Rand. Ne? Das ist die Einheitsfront von Judäa gegen jüdische Einheitsfront.
Also das war noch lustig.
Das war noch lustig.
Monty Python gegen BZÖ war auch lustig.
Ja, aber hat sich auch wieder das Original durchgesetzt. Stimmt, die Frage ist, ob mit Babler diese SPÖ Plus kommt und nach links abdichtet, ne? Oder ob da die Chance ist, dass etwas Linkes, Linkspopulistisches entsteht, das hat eine Chance.
Das möchte ich gerne an den Herrn Bonmina als ehemaliger SPÖ-Parteimitglied weitergeben, die Frage. Was bedeutet das jetzt, dieses Erstarken der Kommunisten für den Richtungsstreit der SPÖ? Wenn ich Ihnen zuhöre, dann habe ich den Eindruck, Sie sind der Überzeugung, dass Andi Babler die abtrünnigen SPÖ wieder zurückholen kann.
Ja, definitiv. Wir erleben ja nicht nur bei der SPÖ, sondern auch bei den Grünen und lustigerweise sogar bei den Neos, die ich ja in Wirklichkeit als inhaltlich wirtschaftspolitisch Gegenpol zur FPÖ sehe. Also ich habe das Gefühl, zu KPÖ sehe.
Hoffentlich.
Ja, Entschuldige, zu KPÖ.
Also was?
Wir haben Abwanderungen von allen Parteien dorthin. Und ich glaube, dass die SPÖ unter einem Andi Babler die Möglichkeit hat, links wieder zu integrieren. Wir sehen, Österreich ist zwar grundsätzlich ein rechtskonservatives Land, wir erleben das ganz stark, aber das ist vor allem auch deswegen so, seit Kreisky, weil es war nicht immer so, weil sich die linken Parteien nicht die Mühe gemacht haben, am Land, und ich wohne jetzt seit ungefähr einem Jahr am Land, also ich kenne den Vergleich sehr gut, am Land zu reüssieren, zu den Menschen hinzugehen, sich auf das alltägliche Problem, nämlich das Überleben, das, mit dem wirklich viele Menschen kämpfen, also das können Sie relativieren, wie Sie wollen, aber der Wohlstand ist nicht so weit verbreitet, dass die Leute nicht keinen Grund hätten, angefressen zu sein. Und ich glaube, Andi Babler trifft da einen Nerv der Zeit. Die Frage ist nur, wird die SPÖ verstehen, dass sie jetzt eine sozialdemokratische Partei sein muss, oder wird die SPÖ weiterhin diese neoliberale Dritter Weg, Tony Blair, Gerhard Schröder, Christian Kern Geschichte machen, die sie in den Untergang führt?
Christian Kern hat sich ja diese Woche offiziell eingeschaltet.
Das wundert mich überhaupt nicht.
Im Team Doskozil. Also für Sie kein Argument, wieder Parteimitglied zu werden?
Ich bin unter Christian Kern und Hans-Peter Doskozil ausgetreten, weil auf der einen Seite mich wirtschaftspolitisch der Christian Kern nicht interessiert, weil da hätten wir gleich Neos wählen können. Und gesellschaftspolitisch, vor allem migrationspolitisch, Hans-Peter Doskozil als ehemaliger, also als Nachkomme von ehemaligen Flüchtlingen abgeschreckt hat. Also diese Kombination, die wir jetzt gerade auf den Schirmen sehen, ist für mich der beste Grund, niemals wieder SPÖ zu wählen. Aber ich glaube, dass viele, viele Menschen innerhalb der Sozialdemokratie, und ich meine damit nicht nur die SPÖ, sondern die Wertegemeinschaft der Sozialdemokratie, die in Österreich viel, viel größer ist als nur Parteimitglieder oder Parteiwähler, sehr sensibel darauf reagieren werden. Und sollte Doskozil und Kern das Ruder übernehmen, dann, glaube ich, werden wir erleben, dass es eine neue Partei auf der linken Seite gibt.
Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass Hans-Peter Doskozil bewiesen hat, dass er Wahlen gewinnen kann, nämlich ziemlich erfolgreich. Gleichzeitig gibt es eben diese neue Sehnsucht nach einer Linken, droht aber womöglich eine Spaltung.
Also das, was man im Moment sieht, grundsätzlich ist es ja im Moment schwierig. Solange wir nicht wissen, wie dieser Richtungsstreit innerhalb der SPÖ ausgeht, ist es schwer zu prognostizieren, weil man ja nicht weiß, wer Spitzenkandidat ist. Offen ist auch, tritt Marco Pogo bei der Nationalratswahl an oder nicht? Und tritt vielleicht der Kai-Michael Dankl für die KPÖ bei der Nationalratswahl an?
Das hat er schon abgesagt.
Ja, ich sage, das ist ja unwahrscheinlich, aber weil wir jetzt über die KPÖ im Bund geredet haben. Ja, das ist unwahrscheinlich, abgesehen davon, wo war die KPÖ bisher im Bund bei 0,4%. Also ein Durchmarschieren der KPÖ bei der nächsten Nationalratswahl sehe ich knapp nicht. Aber es gibt einige Unsicherheitsfaktoren. Was man aber weiß, und das hat man jetzt auch in Salzburg gesehen, man hat es auch in Tirol und in Kärnten gesehen, in den Städten zersplittet sich das linke Lager. Also da teilen sich die Stimmen auf Neos, Grüne, SPÖ oder wie in der Stadt Salzburg die KPÖ, während am Land, und wir sind schon ein Flächenbundesland, also bei uns werden die Wahlen schon noch eher in Niederösterreich entschieden, dann haben wir die Täler. Also wir haben nicht eine durch und durch urbane Zielgruppe in Österreich, das heißt am Land reüssieren nach wie vor ÖVP und FPÖ. Und die linken Parteien fassen nicht Fuß am Land. Und das ist ein Problem, wenn ich am Ende des Tages nach einer Wahl eine Mehrheit bilden möchte. Und das ist auch, das wird auch, denke ich, dann noch das Problem der SPÖ werden, denn am Ende könnte es sein, dass ich mehrere Linksparteien habe und ein 5-6-Parteien-Parlament, aber trotzdem eine rechte oder rechtsbürgerliche Mehrheit im Parlament. Und das ist dann für die Linken ein Problem. Und das ist im Moment so ein bisschen das, worauf es hinausläuft. Und was man auch weiß, ist, dass die Wahlen in Österreich rechts der Mitte gewonnen werden und in Deutschland werden sie links der Mitte gewonnen. Und hätte die Angela Merkel die CDU nicht nach links geführt, wäre sie nicht so oft wiedergewählt worden. Und das ist in Österreich
eine sehr gewagte These.
Das ist in Österreich das auch das Problem. Das heißt, wenn Sie jetzt mit Andreas Babler in die Nationalratswahl gehen, der Andreas Babler aber rechts der Mitte keine Wähler zur SPÖ holen kann, dann sehe ich die Mehrheit nicht.
Aber ich glaube auch nicht, dass man jederzeit, und das ist, ich finde den alten Schmidt-Sager, was nützt mir für die SPD Wahlen zu gewinnen, wenn es bedeutet, kein Sozialdemokrat mehr zu sein. Ich glaube, die Gefahr, die wir haben bei einer SPÖ, die unter Doskozil und Kern jetzt das Gleiche versucht, was Kern schon vor ein paar Jahren versucht hat, nur mit noch einem akzentuierteren Rechtskurs, dass die SPÖ sich einfach selbst aufgibt. Da wird zwar dann eine Partei noch gewählt, aber was hat sie im Sozialdemokratisch?
Hans-Peter Doskozil steht für einen Rechtskurs in der SPÖ Burgenland? Die Wohnungspolitik der SPÖ Burgenland?
Wirtschaftspolitisch links. Aber es
geht um Hans-Peter
Doskozil? Entschuldigung,
darf ich eine kurze Frage stellen?
Deswegen sind die Neos auch keine Linkspartei.
Warum gehen wir nicht alle in die Politik? Wir wissen es doch, wie man das machen sollte. Das ist jetzt mein Eindruck.
Das ist eine andere Diskussion.
Nein. Wissen Sie, was mir auf die Nerven geht?
Frau Meier, und ich verdiene Geld mit Beratung. Das ist immer gut, wenn die Politik...
Wissen Sie, das ist nach Journalist der zweitschlimmste Beruf, ja. Berater.
Aber es ist eine Medienkritik.
Berater.
Aber wissen Sie was, Herr Boder? Bei uns gehen die es anders haben wollen, immerhin zur Wahl. Bei Ihnen in Deutschland, in Berlin, setzen Sie sich auf die Straße, kleben sich fest, blockieren den
Nein,
Verkehr.
Das sind nicht die gleichen.
Damit wären wir nämlich bei einem zweiten Thema, das ich gerne mit Ihnen besprechen möchte.
Wahnsinnig schade, dass
möchte.
Sie dem wichtigen Thema Bundesrepublik und Ihrer Kleber so wenig Zeit einräumen.
Aber Herr Boder, sagen Sie uns, die Stimmung in Berlin erscheint mir schon sehr aufgeheizt. Ja? Besonders diese Woche nach diesen täglichen Protestaktionen. Ist Ihnen auch schon der Kragen geplatzt?
Nein, mir ist der Kragen noch nicht geplatzt, weil ich die letzten Wochen nicht so viel unterwegs war. Aber es reichte für eine kleine Kragenerweiterung, weil ich irgendwo im Stau steckte. Und die Bilder, die Sie jetzt sehen und die Geschichten, die Sie gelesen haben, die zeugen für mich, ich bin übrigens ein ehemaliger Sozialdemokrat, aber ich rede über dieses Kapitel nicht so gerne wie Sie, die Bilder, die Sie sehen, zeugen in Deutschland vom Staatsversagen. Hier findet ein massiver Rechtsbruch statt. Es ist Eingriff in den Straßenverkehr, das ist strafbar. Es ist Nötigung Und für mich auch, es ist Geiselnahme. Wenn ich gezwungen bin, 1, 2, 3 Stunden im Stau zu stehen, weil jemand für ein ideales Ziel demonstriert, dann bin ich seine Geisel. Mhm. Er muss mir nicht die Waffe an den Kopf halten, um mich zu Geisel zu machen. Es genügt, dass er meine ohnehin schon beschränkte Mobilität weiter beschränkt. Und was mir aufgefallen ist, was komischerweise nicht Gegenstand der Debatte ist, diese jungen Menschen, diese verzweifelten jungen Menschen, die kleben sich fest. Und das heißt, sie wollen immobil sein. Das Ideal meiner Generation, als ich so alt war wie die meisten Jungen heute, wir haben auch Unsinn gemacht. Wir haben auch Straßenverkehr aufgehalten, alles Mögliche. Aber wissen Sie, niemand wäre auf die Idee gekommen, sich festzukleben und damit eine Immobilität zu zeigen, die genau das Gegenteil war, was wir wollten. Wir wollten mobil sein, wir wollten über die Grenzen fahren, wir wollten uns bewegen können. Und das sagt eigentlich alles über diese Bewegung. Mhm. Das sind in der Tat verzweifelte junge Menschen, aber die verzweifeln nicht am Klima. Sie verzweifeln daran, dass sie bis jetzt nichts Richtiges in ihrem Leben erlebt haben.
Okay, komm.
Ja, das ist schon so.
Aber ja. Also ich sehe schon, Sympathiepunkte gibt es von Ihnen nicht für die Aktivisten.
Doch, es gibt schon Sympathiepunkte. Ich würde um meine Sympathie zu beweisen, ich würde jedem Einzelnen einen Flug nach Venezuela spendieren. Vorausgesetzt, es ist ein One-Way-Ticket. Das würde ich schon machen.
Sind nicht alles Kommunisten. Nach China, ne? Nein, ich glaube, es spielt darauf an, dass es angeblich Kommunisten sind.
Nein.
Ach so, warum dann Venezuela?
Es sind staatsgläubige Menschen.
Ach so.
Wissen Sie, entschuldigen Sie, Einsatz. Doch, nein. Sie spekulieren richtig, aber Sie liegen falsch. Diese Leute, das ist die neue deutsche patriotische Bewegung. Sie sind davon überzeugt, dass die Bundesregierung nur aufstehen und auf den Tisch schlagen muss und schon ändert sich das Klima. Doch, sie fordern die Bundesregierung zum Handeln auf. Und was wollen sie vor allem haben? Das 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit auf der Autobahn. So viel zum politischen Bewusstsein. Diese Menschen, verstehen Sie, die sind sozusagen die nächste Armee des kommenden Totalitarismus. Die wollen mehr Staat, mehr Staatsregierung.
Herr Bruder, diese Menschen setzen sich auf die Straße, sie greifen
die Erde eine Kugel an. Das war auch abenteuerlich.
Also, ich finde das,
was wäre konkret
falsch? Aber lassen wir den Herrn von Mene kurz reagieren, bitte.
Das ist wichtig, ja, weil auf der einen Seite, jetzt machen Sie, erstens mal werden alle pauschal zu Kommunisten gemacht. Ich sage Ihnen, 99% der Leute, die dort sind, haben im Kommunismus nichts am Hut. Und Sie sagen,
die wissen auch nichts vom Kommunismus.
Eben. Ja, Wenn man sich anschaut, wer die Leute sind, die bei uns auf der Straße sitzen, sind das nicht die Arbeiterkinder, die um ihre Existenz kämpfen,
sondern
sind meistens Kommunisten. Genau. Mit Kommunismus hat das nichts zu tun, sondern es sind einfach nur die Kinder aus den Salons. Aber der Punkt
ist,
wir haben jetzt zwei verschiedene Debatten, nämlich eine inhaltliche und eine operative Debatte.
Ja.
Die inhaltliche Debatte ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist eher, ist es legitim, diese Form des Protests? Und ich finde, also mich stört es persönlich weniger, wenn sich jemand auf die Straße klebt, als wenn er, wie wir das bei den Corona-Demos unterwandert von Rechtsextremen erlebt haben, Pläne geschmiedet werden, wie man Polizisten entwaffnen kann, das Parlament stürmen kann.
Warum vergleichen das eine mit dem anderen?
Ich erkläre es Ihnen, warum.
Nein, Sie können auch immer etwas finden, das schlimmer ist.
Weil es erst ein paar Monate
her ist. Die SA war schlimmer, das gebe ich Ihnen gleich
zu. Ich habe Sie nicht erlebt, dass Sie in den Studios gesessen sind und gesagt haben, die Corona-Demonstranten sind alle Leute, die keinen Spaß im Leben haben und denen spendieren Sie ein Ticket nach China oder so.
Hätte ich das sagen sollen?
Ich weiß nicht. Wenn Sie das zu denen sagen, hätten Sie es dort genauso sagen
können. Warum sprechen Sie jetzt meinen Text? Oder warum sagen Sie einen Text, den ich nicht gesprochen habe?
Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ich glaube, der Robert Habeck hat das gestern ganz gut formuliert. Er versteht grundsätzlich das Anliegen. Ihm ist dieses Anliegen lieber, und dafür auch zu einem Protest zu greifen, auch zu einem radikalen Protest und mitunter auch zu einem Protest, den man jetzt für gut oder für falsch oder für nicht so schlau halten kann. Aber diese Form ist ihm lieber als ignorant an seinen Lebensverhältnissen festhalten, mit 150 über die Autobahn zu blättern und sein Hirn nicht einzuschalten.
Und das ändert was
aber ganz kurz, ich möchte ausreden. Ja, darf ich ausreden? Kann ich trotzdem ausreden? So, der zweite Punkt ist, politisch sind diese Proteste und ist diese Form der Proteste nicht zielführend. Weil am Ende des Tages geht es darum, dass man die Mitte erreicht und dass man eine Mehrheit für den Klimaschutz begeistert, interessiert oder zumindest für Akzeptanz sorgt. Und die Proteste und die Form der Proteste unterlaufen dieses Ziel. Sie sind einfach in der Sache, um politisch kontraproduktiv, weil sie viel mehr Menschen, die dem durchaus was abgewinnen können und mit denen man inhaltlich diskutieren könnte, weil sie diese Menschen auf die Barrikaden bringen. Absolut. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil die Form der Proteste schlicht nicht zielführend ist. Es ist kontraproduktiv.
Nein, wissen Sie, das ist ja das, was Robert Habeck auch in diesem Interview sagt. Er sagt, sucht euch eine Form des Protests, die Mehrheiten findet.
Genau.
Jetzt könnte man auch sagen, naja, gründet bitte eine Partei, sucht euch Mehrheiten, versucht euch demokratisch durchzusetzen.
Aber die Partei geht,
das ist Märchenstunde.
Das ist Habecks Märchenstunde, davon versteht er was. Er hat wunderbare Kinderbücher geschrieben, Märchenbücher. Nein, schauen Sie, was ich an Ihrer Argumentation abenteuerlich finde, das ist dieser alte, wunderbare deutsche Satz, ja, der Zweck heiligt die Mittel. Und es kann schon sein, dass in der deutschen Geschichte einiges übertrieben wurde, aber Sie meinten es gut.
Habe ich nur nicht gesagt.
Nein, Sie haben das nicht gesagt, aber das ist genau das, was in Ihrer Aussage steckt. Es ist kontraproduktiv, sagten Sie gerade.
Herr Bruder, haben Sie mir zugehört? Der Zweck heiligt die Mittel ist das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe.
Nein, aber Sie sagten, diese Form des Protestes ist kontraproduktiv. Das heißt, wenn diese jungen Leute sich nicht ankleben würden, aber sagen wir beim nächsten McDonald's eine Sitzblockade veranstalten würden, das wäre das schon.
Das habe ich nicht gesagt. Das hat auch der Habeck nicht gesagt. Ich vertrete mir ja gerade das Wort.
Ich nehme mir die Freiheit, das zu machen, was Sie auch machen, sie zu interpretieren.
Nein, aber Sie fantasieren etwas in meine Aussage hinein, die schlicht nicht
so schlicht. Sie sagten, es ist nochmal, Sie sagten, es ist kontraproduktiv. Und ich sage, es ist ein Abenteuer für diese jungen Menschen, die daran darben, dass sie nicht zur Armee können, dass sie...
Also sie machen das ganz gezielt und bewusst, um Aufmerksamkeit zu erregen?
Nein, sie machen das nicht gezielt und bewusst. Erstens, es tut mir leid, es zu sagen... ist das inzwischen ein Beruf geworden. Die werden auch bezahlt, die kriegen Zuschüsse für die Reise und für die Wohnungen. Das ist nicht der reine Idealismus. Das ist sozusagen die letzte Option in Zeichen der Arbeitslosigkeit. Aber noch einmal, dieses Gerede, dass das Ziel ein gutes ist, nur die Wahl der Mittel ist eine falsche. Das ist für mich eine absolut autoritäre Begründung. Weil damit können Sie faktisch alles durchsetzen. Jede autoritäre Bewegung will ja was Gutes. Sie wollen den Arbeitslosen von der Straße holen. Sie wollen jedem eine Wohnung zur Verfügung stellen. Der öffentliche Nahverkehr soll umsonst sein. Jeder Diktator, jeder, der irgendwann entweder im Exil oder auf dem Schafott landet, will erstmal etwas Gutes.
Herr Bruder, reden wir doch mal kurz über die Inhalte.
Aber nein.
Einer nach dem anderen. Mich würde nur der inhaltliche Punkt interessieren. Tempolimit und ein vergünstigtes Öffi-Ticket.
Ja.
Sind das gute Vorschläge? Würden Sie darüber diskutieren? Soll die Politik dem nahe treten oder nicht?
Ja, natürlich, aber es hat mit Klimawandel nichts zu tun.
Gut, aber dann kann man sagen, die Form des Protests, die operative Ebene, Sie haben das vorher angesprochen, ist die falsche. Aber die Inhalte sind legitim und sind die richtigen.
Nein, die sind nicht die richtigen. Schauen Sie. Ich habe das so oft schon gesagt, das tut mir leid, ich mag mich nicht wiederholen, aber ich muss.
Ich habe es leider noch nicht gehört.
Ja, dass Sie mich so lange nicht zur Kenntnis genommen haben, nehme ich Ihnen übel. Ja. Nein, ich sage es nochmal, schauen Sie, die glauben, dass Deutschland eine entscheidende Rolle in diesem Konflikt spielen kann, diesem Klimakonflikt. Mhm. Wenn wir etwas machen, das haben mir die jungen Leute von Fridays for Future immer wieder erzählt, wenn wir etwas machen, will die Welt unserem Beispiel folgen. Wenn das nicht irregereiteter deutscher Nationalismus ist, dann weiß ich nicht, was Nationalismus ist. Nochmal zu den Tatsachen. Wir, die Deutschen, die Piefkes, stellen 1% der Weltbevölkerung dar, 80 Millionen. Wir emittieren 2% des globalen CO2-Haushaltes. Wenn morgen Deutschland verschwände, was ich nicht möchte, und wir hätten keine Industrie mehr und gar nichts, wäre das dem Weltklima vollkommen egal.
Aber Herr Bruder, mit dem Argument muss man überhaupt nichts ändern, generell.
Nein, Sie wollen mich jetzt missverstehen. Ich bin sehr für Klimaschutz, ich bin sehr für Naturschutz. Ich finde, die deutschen Regierungen haben viel erreicht, weil sie die deutschen Flüsse wieder sauber gemacht haben. Ich bin in Köln am Rande des Ruhrgebiets groß geworden. Ich kann mich an den dunklen Schwaden erinnern, wie es im Kölner Hauptbahnhof gestunken hat, wenn die Lokomotiven da eingefahren sind. Das finde ich vollkommen richtig und nötig. Und wenn damit, wenn diesen Zielen geholfen wäre, kann es mir meinetwegen ein Tempolimit von 60 auf der Autobahn geben. Aber darum geht es nicht. Ich kann Sie offenbar nicht überzeugen, aber sagen wir, wir treffen Sie in 2 Jahren wieder. Und Sie werden sehen, dass diese jungen Leute irgendwo ganz rechts gelandet sind. Oder im Staatsdienst. Nein. Das ist die einzige Alternative.
Aber ich möchte noch einen Satz zum Inhalt, nur kurz, weil Sie gesagt haben, Deutschland nur 1% der Bevölkerung, 2% der Emissionen. Das berechnet man aber nur das, was wirklich hier emittiert wird. Und das ist ein großer, großer Fehler.
Und Sie kommen jetzt in deutschen Fabriken im Ausland.
Ja, ganz genau. Deutschland und Österreich, oder immer auf die Europäische Union. Die Europäische Union
Union, es sind die europäischen Konzerne.
Das ist Erich von Däniken Economy, was Sie gerade sagen.
Nein, überhaupt nicht. Es geht um globale Lieferketten.
Ja, es geht um globale Lieferketten.
Es geht darum, wer gibt den Auftrag, wer gibt den Produktionsauftrag, wer macht den Profit.
Das heißt, um das Klima zu retten, müsste Volkswagen seine Produktion in China beenden.
Herr Bruder, lassen Sie mal kurz den Herrn Van Meenen aussprechen. Nein, Herr Lepusch, Sie kommen noch dran, ich versprochen.
Ich kenne das Argument. Das ist der absolute
Du kannst ja auch ein bisschen was mal
verholen. Ich einen der drei Männer. Herr Van Meenen spricht zu Ende. Dann Herr Lepusch.
Ich verspreche nicht lang und dann gebe ich gerne meine Redezeit an die Frau ab. Aber weil ich es wichtig finde, zu hören, was Sie sagen. Aber der Punkt ist, die Kritik von vielen Menschen auf der Straße ist auch eine Kapitalismuskritik, weil ja, ganz viel von dem, was produziert wird, gar nicht notwendig wäre. Denken wir daran, dass ungefähr 40% der Lebensmittel, die produziert werden, unverbraucht, genussfähig weggeschmissen werden. Ja, denken wir daran,
Skandal,
dass im Bereich der Kleidung inzwischen Kleidung produziert wird, die gar keiner mehr trägt. Die landet in meiner zweiten Heimat in Chile, in der Atacama-Wüste, weil so viel produziert wird, dass gar nicht mehr verkauft werden kann.
Und deswegen muss man sich jetzt hier ankleben.
Nein, und deswegen sind diese Menschen so verzweifelt und haben erlebt. Ja, ich kenne diese Menschen. Ja. Ich habe mit ihnen gesprochen.
Wann haben Sie zuletzt Grimms Märchen gelesen?
Entschuldigen Sie, Herr Bruder, das sind Menschen, die haben das Gefühl, in den klassischen politischen Parteien haben sie keine Möglichkeit der Selbstwirksamkeit mehr. Und in ihrer Verzweiflung, und vielleicht manche finden das auch aufregend, und ja, manche werden auch noch dafür bezahlt, um Gottes Willen, für Arbeit auch noch bezahlt werden, finde ich schrecklich. Aber manche von denen sagen, ich klebe mich da an und ich bin auch nicht der Meinung, dass sie sich an die richtige Stelle kleben. Ich bin auch nicht der Meinung, dass sie, wenn sie mich daran hindern, mein Kind in den Kindergarten zu bringen, deswegen den Klimawandel vorantreiben. Aber ich verstehe ihre Verzweiflung. Und das ist der entscheidende Punkt.
Es ist erstens keine Verzweiflung. Zweitens gehen Sie von einem Kidspiel zum anderen. Entschuldigen Sie bitte, obwohl ich Sie sehr sympathisch finde. Ihr Kind zum Kindergarten, die Mutter mit ihrem Kind zum Arzt. Wissen Sie, was für mich zählt? Ich mit meinem Auto in mein Café. Aber dieser banale Grund wird nicht angerechnet. Und das ist auch schon Geiselnahme. Sie wollen jetzt die Leute retten, was Wichtiges zu tun, aber nichts wichtig zu tun. Ich will ins Literaturcafé. Aber Sie verkitschen das Ganze, verstehen Sie, mit Verzweiflung.
Aber ich bringe meinen Sohn wirklich in den Kindergarten.
Die wissen nicht, was Verzweiflung ist. Die haben nie im Kalten gesessen. Nein. Die haben nie gehungert. Die interessieren sich einen Dreck für die Menschen in der Ukraine.
Nein,
die sind nicht verzweifelt. Die sind Wohlstandsverwahrlung. Das ist ein großer Unterschied.
Aber Herr Bruder, haben Sie je mit einem gesprochen oder mit einer Aktivistin? Haben Sie je
von denen nicht, aber ich war bei einigen Demos von Fridays for Future dabei und da erklärten mir 12-Jährige, dass sie keine Hausaufgaben mehr machen, wo vorher die Welt untergeht.
Ja. So, jetzt kommt Herr Lepuschitz dran, der ist schon unruhig.
Zurückhaltend war.
Wohlstandsverwöhnt oder verzweifelt? Was sind die Aktivisten?
Ich war, glaube ich, zu höflich und mein Kaffee ist noch immer nicht da, weil ich glaube, ihr Mittagessen ist auch schon mittlerweile ausgegangen.
Oh, du Armer.
Nein, aber grundsätzlich, man muss, glaube ich, das trennen. Auf der einen Seite ist das Demonstrationsrecht ein heiliges Recht unserer Demokratie. Deswegen muss man sie teilweise in den Schutz nehmen, auch wenn das keiner von mir erwartet. Und ich verstehe auch, dass ich würde dass sie nicht so attackieren, wie der Van Meenen damals die Corona-Demonstranten, der sie mit Flammenwerfern behandeln wollte. Also das ist etwas, was ich nicht machen würde.
Schon wieder die alte
Naja, aber es stimmt ja.
Nein, stimmt
ich muss
nicht,
sagen, jetzt lassen wir mal 10 Sekunden. Jetzt einmal ganz kurz die linke Blase mal ganz kurz auf die Normalität zur Stimme kommen lassen. Ja. Sondern auf der anderen Seite ist aber, wir haben bestehende Gesetze, ne, die sind da und wenn Demonstranten Gesetze brechen, können diese Gesetze auch durchgezogen. Die Frage ist, was machen wir langfristig und mittelfristig mit diesen Klimaextremisten, diesen Ökosozialisten? Weil sie ja sagen, das Einzige, was uns stoppen kann, ist die Todesstrafe. Das war diese Woche bei einer führenden Funktionärin von der letzten Generation. Das Einzige, was uns stoppen kann, ist die Todesstrafe. Das ist schon eine gewisse massive Form.
In Österreich?
Ja, eine massive Aussage, die man auch mal für verfassungsschutzrechtlich behandeln sollte. Weil hier entsteht eine Blase, die immer radikaler wird, deren Ziele man nicht teilen muss, die aber legitim sind. Ich sehe das natürlich legitim. Ich glaube nur nicht, dass man mit Steuererhöhungen, Ökosozialismus, Deindustrialisierung und sogar nicht mit Tempo 100 das Weltklima retten wird als Österreicher, weil wir haben 0,17% am weltweiten CO2-Ausstoß. Also ich glaube, das, was...
Wir zahlen jetzt 8 Milliarden Euro, weil wir die Klimaziele nicht
erreichen. Ja, und was machen wir? Wir geben 250 Millionen an CO2-Hilfen und Klimahilfen ans Ausland, anstatt in Österreich zu investieren, Weil, obwohl wir wissen, dass wir CO2-Strafen machen. Das ist ja aber völlig geisteskrank und vernünftig. Wir stellen alles um, ohne Kraftwerke zu bauen. Wir stellen alles um, ohne Leitungen zu bauen. Ja. Und das ist dieser Ökosozialismus, weil das Geld kommt aus dem Bankomaten.
Also 80% des Gases
kommt. Darf ich doch einmal ausreden und der Strom kommt aus der Steckdose. Das sind irgendwelche Ökosozialisten und Ökogouvernanten, die in ihrem Leben noch nie irgendwo gearbeitet haben. Das sind die Berufspolitiker. Ne? Das sind die Frau Gewessler, die in irgendwelchen NGOs jedes Mal staatsfinanziert waren.
Aber jetzt kommen wir mal weg von den Protesten der letzten Generation. Letzte Frage, Schlussfrage an Sie, Herr Leposchitz, weil uns die Zeit davonläuft. Ist dieser Protest legitim?
Natürlich ist der Protest legitim, wenn er sich als Demonstrationsrecht hält. Ansonsten haben wir, glaube ich, ausreichend Gesetze, das zu lösen. Also das sage ich auch als Liberaler. Protest muss einem nicht gefallen. Und natürlich, wenn ich da im Stau stehe, fluche ich auch und würde Ihnen am liebsten nicht zitabel, Klammer auf, Klammer zu. Aber das geht halt nicht. Und das müssen wir in einer Demokratie aushalten. Aber wir dürfen uns nicht erpressen lassen. Das geht nicht darum. Es ist nicht möglich, dass eine kleine extremistische Gruppe von 200-300 Menschen, und mehr sind das nicht in Österreich, anfangen, demokratisch legitimierte Regierungen zu erpressen und etwas durchsetzen zu wollen. Wo sind wir denn? Das ist ja keine Geiselnahme, wir sind in einer Demokratie. Das Wenn Sie Mehrheiten wollen, dann sollen Sie Mehrheiten erringen.
Damit sind wir leider schon am Ende der Sendung.
In Deutschland hat die Polizei bei Corona-Protesten ganz andere Mittel eingesetzt. Es geht also doch, hier erleben wir ein Staatsversagen.
Aber das sind ja die Guten jetzt.
Ja.
Und damit muss ich mich leider schon verabschieden. Bedanke mich bei Ihnen für die lebhafte Diskussion heute Abend. Bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Dabeisein. Ich verabschiede mich jetzt in die Babypause. Wir sehen uns im Herbst wieder, wenn Sie mögen. Nächste Woche übernimmt Michael Fleischacker. Bis dahin, alles Gute.